Unser Thema für heute Abend, nachdem dieser Text gelesen wurde, unser Thema für heute Abend lautet: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Oder wie eine andere Übersetzung sagt: Jetzt ist alles vollendet. Jetzt ist alles vollendet. Im Griechischen steht hier ein Wort, das sich quer durchzieht durch dieses ganze Kapitel und durch diese ganze Berichterstattung. Und dieses Wort heißt Tetelestai. Es ist vollbracht. Dieses Wort, ihr Lieben, wurde normalerweise im profanen Griechisch unter ganz bestimmten Voraussetzungen verwendet. Tetelestai war so ähnlich wie ein Stempel, der unter eine Rechnung gestempelt wurde, wenn sie endgültig bezahlt war, wenn sie vollständig beglichen war, wenn keine weitere Forderung mehr bestand. Dem Schuldner oder dem Gläubiger gegenüber. Sie wurde auf Geschäftspapieren, auf Rechnungen und Quittungen verwendet, um zu bestätigen, dass alles restlos und endgültig beglichen ist und keine weiteren Vertragsforderungen seitens des Partners mehr bestehen. Dieses Wort, es ist vollbracht, wird traditionell als das vorletzte Wort Jesu am Kreuz bezeichnet. Das letzte Wort Jesu laut Lukas 23, 46 lautet: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann starb Jesus. Er neigte das Haupt, so schreibt eine Übersetzung, und übergab den Geist mit diesen Worten an seinen Vater zurück. Jetzt ist alles vollendet. Was will dieses Tetelestai, ich bin kein Grieche, was will dieses Wort uns denn sagen? Worauf bzw. an wen weist uns denn das Kreuz letztlich hin, an dem dieses Wort gesprochen wurde? Das Kreuz ist ja zu einem Symbol, zu einem Zeichen des Christentums geworden. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig einschalte. Oh, da ist schon. Dankeschön. Dieses Kreuz ist zu einem Symbol, zu einem Zeichen des Christentums geworden. Und als ich so darüber nachdachte, habe ich festgestellt, dass wir ja weithin in einer Welt voller Zeichen leben. Und mit diesen Zeichen gehen wir auch in der Regel ganz unbefangen und sehr selbstverständlich um. Viele von uns, die heute Abend hier sind, wir sind Autofahrer oder zumindest Verkehrsteilnehmer. Und die Straße ist ja manchmal so vollgepflastert mit Zeichen, dass man sie gar nicht alle beachten und sehen und plötzlich ins Blickfeld rücken kann. Aber wir gehen normalerweise ganz selbstverständlich mit diesen Zeichen um oder mit anderen Zeichen, zum Beispiel mit Bedienungszeichen. Das betrifft sehr viel die Hausfrauen. Ich habe immer Probleme, wenn ich ein Kleidungsstück anschaue und dann ist so ein kleines Zettelchen dran genäht und da gibt es Unmengen von Zeichen. Da ist nichts mehr drauf geschrieben. Warum? Weil die meisten Leute oder viele Leute, die solch ein Kleidungsstück kaufen, weltweit, man müsste es ja in 1000 oder 100 Sprachen da draufschreiben, aber die Zeichen, die sind in der Regel weltweit bekannt. Gott sei Dank ist das auch bei den Verkehrszeichen so, denn sonst käme man ja kaum mehr zurecht, wenn man auf der Welt Auto fährt. So gibt es verschiedene Zeichen, die ich gar nicht alle erwähnen möchte. Abzeichen, Auszeichnungen, Markenzeichen, Bedienungszeichen. Ja, auch die Bibel spricht von vielen Zeichen und Wundern. Und jedes Zeichen jedes Zeichen ist ja an und für sich nicht so sehr von Bedeutung, sondern jedes Zeichen, hinter ihm steht eine bestimmte Wirklichkeit oder eine bestimmte Autorität, und dieses Zeichen deutet nur darauf hin, nämlich darauf, es bezeichnet zum Beispiel Handlungen oder Tätigkeiten, die geschehen sollen oder die wir besser unterlassen sollten. Ich hole manchmal meine kleinen zwei Enkelinnen vom Kindergarten ab, da drüben in Schleißheim, und wenn man dann herüberfährt und an die Osttangente kommt, die Kleine, die Libby, die ist gut 2 Jahre alt, und wenn wir an die Kreuzung draußen bei Thalheim kommen und dort ein Zeichen aufblinkt, nämlich rot, und sie sitzt hinten in ihrem Kindersitz, dann sagt sie: Opa, stehen bleiben, da vorne ist es rot. Das Rotlicht kann auch in anderen Milieus auftauchen, da würde ich nie stehen bleiben, sondern schnell dran vorbeigehen. Aber bei diesem Rotzeichen weiß das kleine Kind schon, das bedeutet etwas. Das zeigt auf etwas hin. Hinter diesem roten Licht steht eine Autorität, die hat bestimmte Gesetze erlassen und an die muss man sich halten. Und dann prüfe ich sie meistens und dann sage ich: Jetzt pass einmal auf, Liebe, was jetzt kommt. Und dann kommt Gelb. Dann sagt sie: Achtung, jetzt geht's gleich weiter. Und dann kommt Grün. Jetzt kannst du fahren, Opa. Das Grün heißt freie Fahrt, auf geht's und man kommt voran. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, so ist letztlich auch das Zeichen des Kreuzes. Das Zeichen des Kreuzes, das Holz, das hier hängt, oder das Metallstück, das man vielleicht als Anstecker trägt, oder das goldene Kreuzchen, das man sich um das Halskettel hängt, das Material, und sei es noch so wertvoll, das ist es letztlich nicht. Aber jedes Kreuz, ob es am Gipfel des Berges steht oder auf dem Kirchturm ganz oben oder im Gemeindehaus oder irgendwo es zu finden ist, das deutet auf etwas hin. Es fragt eigentlich jedes Kreuz, auch jedes andere Symbol, aber vor allem heute Abend das Kreuz: Was will uns das Kreuz sagen als Zeichen? Wen oder was will es bezeichnen? Auf wen deutet es hin? Was soll oder will es uns sagen, wenn wir es sehen? Oder was wollen wir damit sagen, wenn wir es tragen oder verwendet? Grundsätzlich kann man sagen, das Kreuz, ihr Lieben, das Kreuz deutet auf den hin, der darauf starb und am dritten Tag von den Toten auferstand. Das Kreuz deutet und bezeichnet den, der darauf starb und unsere Schuld dorthin getragen hat. Das Kreuz zeigt an, warum es nötig ist und warum es wichtig ist. Das Kreuz als Zeichen deutet auf den Höhepunkt, das heißt auf das Zentrum der Heilsgeschichte Gottes hin. Das Kreuz weist auf den Gekreuzigten, auf den Auferstandenen hin. Es ist vollbracht, hat er gesagt, bevor er das Haupt neigte und verschied. Das ist letztlich die Botschaft des Kreuzes. Und deshalb ist das Kreuz immer, immer eine Herausforderung gewesen. Auch für den modernen Menschen. Das Kreuz, das alte Kreuz, ist durch die Geschichte hindurch immer eine Herausforderung gewesen. Der Apostel Paulus, nur einige Zeit später, nachdem dieses Geschehen am Kreuz vollbracht war, da hat er gemerkt, wie polarisierend das Kreuz wirkt. In 1. Korinther 1, Vers 18 sagt er: Das Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir errettet werden, denen ist es eine Kraft Gottes. Das ist die Polarisation. Oder wenn später die Apostel sagten, als sie zu den hohen Priestern und zum Volk sprachen, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen errettet werden, außer der Name Jesus Christus. Ja, das hat Christus schon zu Lebzeiten gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Und das ist letztlich eine Herausforderung. Das ist eine Zumutung für alle Menschen. Entweder man steht dazu oder man lehnt es ab. Aber gleichzeitig ist das Kreuz auch das Fundament und die Kraft zum Leben und zum Sterben. Was will uns also das Kreuz sagen und wofür steht es eigentlich da als Zeichen? Ich habe einige Gedanken mitgebracht heute Abend für diese Predigt, die uns das ein bisschen erläutern sollen. Erstens, das Kreuz ist ein Stoppzeichen. Jedes Mal, und das kann ich euch wirklich von Herzen sagen, kommt mir das zu Bewusstsein, wenn ich ein Kreuz sehe. Der Mensch hat versagt. Das Kreuz, und das drückt das Kreuz letztlich aus, so wie es in Römer 3, 10 bis 12 geschrieben steht, da sagt der Apostel Paulus, da ist nicht der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist nicht der vor Gott bestehen könnte, auch nicht einer. Wir sind alle abgewichen. Wir haben den Ruhm, den wir eigentlich haben sollten, bei Gott verloren. Und mit einem Sammelbegriff drückt das Neue Testament aus und sagt, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms. Das Kreuz ist also ein Zeichen, das sagt Stopp. Lieber Freund, lieber Mensch, lieber Herr, liebe Dame, liebes Kind, lieber junger Mensch, denk mal nach, was dein Leben eigentlich bedrückt, was dein Leben eigentlich ausmacht. Im Alten Testament, im Buch Jesaja, da steht schon, dass wir alle in der Irre gingen, dass wir keinen Frieden im Herzen hatten, dass wir nicht aus und ein wussten, dass wir letztlich alle das Ziel verfehlen, dass wir am Ziel vorbeigehen, das Gott für unser Leben eigentlich vorgesehen hat. Das Versagen des Menschen, das drückt das Kreuz letztlich aus. Das Versagen und die Unmöglichkeit, ohne Vergebung in die Gemeinschaft mit Gott zurückzukommen. Es zeigt uns, wie es in einem kleinen Büchlein so schön dargestellt wird, dass letztlich das Kreuz wie eine Brücke funktioniert zwischen Gott und dem Menschen. Über die Schlucht der Sünde gibt es normalerweise kein Hinüberkommen. Es ist also das Kreuz wie ein Stoppzeichen für uns und ruft uns zur Umkehr und zur Einkehr und zur Besinnung. Es ist aber auch gleichzeitig ein Stoppzeichen für uns als Christen. Ein Stoppzeichen für uns als Christen. Warum? Einfach deshalb, weil auch der Mensch, der sich bereits zu Christus gewandt hat, der über diese Brücke gegangen ist, ein Mensch ist, du und ich, zumindest ich, das kannst du für dich selbst beurteilen, der sündigt, der nie hundertprozentig durchs Leben gehen kann, der die Vergebung Jesu immer wieder braucht. Der Apostel Johannes, der ja hier auch das Evangelium geschrieben hat, der schreibt in einem seiner Briefe, wenn wir sagen, wir sündigen nicht, dann betrügen wir uns selbst. Dann belügen wir uns, dann machen wir uns etwas vor. Wenn einer meint, er sei perfekt und hundertprozentig. An anderer Stelle in Kapitel 2, Vers 2 sagt er, wenn wir aber unsere Schuld bekennen, wenn wir sie zu Gott bringen, wenn wir sie ihm weitersagen, wenn wir dazu stehen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Das Kreuz, ein Stoppzeichen für unser Leben. Das Kreuz ist aber auch gleichzeitig wie ein Warnzeichen zu sehen, nämlich es beweist und zeigt darauf hin, dass Gott gerecht ist. Im Korintherbrief, in Kapitel 5, Vers 21, da kann man nachlesen, dass der Apostel Paulus schreibt, er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Viele Menschen glauben ja, der liebe Gott ist schon uralt, weil er schon so lange auf der Welt ist. Er hat sie ja erschaffen, er hat sie gemacht. Und wie lange, wenn das stimmen würde, was unsere Forscher heute sagen oder die Vermutungsschaftler, manche nennen sie auch Wissenschaftler, wenn sie das sagen, dass die Welt schon Milliarden oder Millionen von Jahren besteht, ja, dann würde man sagen, dass Gott wirklich alt ist. Und deshalb fallen ihm manchmal die Augen zu und deshalb ist er auch nicht mehr so genau, wie der Opa meistens mit den Enkel auch, sondern er drückt manchmal auch ein Auge zu. Und man kann sich so an ihm vorbeischleichen, das übersieht er gefälligst. Und der Petrus, der ist ja auch schon lange auf der Welt, der scheinbar den Schlüssel zum Himmel hat. Und wenn man recht freundlich mit ihm redet, dann kommt man schon irgendwie daran vorbei. Wisst ihr, das Kreuz sagt uns, das gibt's bei Gott nicht. Er sagt, der Tod ist die Folge oder der Sold, wie es im Alten Testament, im Alten Text heißt, der Tod ist die Folge der Sünde. Zu Adam und zu Eva sagt er, esst nicht von der Frucht des Lebensbaums, denn welches Tages ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Und das Neue Testament lehrt uns, dass der Tod gerade durch diese Aktion, durch diese Sünde des ersten Menschen Eingang fand in die Welt. Eingang fand in die Welt. Deshalb geht letztlich auch nichts ohne Opfer. Tausende von Tieren sind geschlachtet worden im Alten Testament, um die Sünde zu beseitigen, um Vergebung oder Bedeckung der Sünde herbeizuführen, um Frieden mit Gott zu finden. Und plötzlich sagt schon der alte Prophet Jesaja in Kapitel 53, die Strafe der Sünde liegt auf ihm, damit wir, du und ich, Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Johannes, der Schreiber dieses Evangeliums, am Anfang schon, und er berichtet er von dem Täufer Johannes und der sagt, als Jesus zur Taufe kommt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das Kreuz, ein Warnzeichen Gottes. Wisst ihr, dass Jesus sein Leben dahin geben musste, das wird verglichen mit der Bezahlung eines Preises. Und ich muss sagen, der Preis war sehr, sehr hoch. Warum? Der Preis symbolisiert oder vergegenwärtigt immer das Gegenüber, nämlich das Subjekt oder das Objekt. Wenn du dir heute ein Gebrauchtauto kaufst, wie das bei mir der Fall war, und ich fragte, wie viel bekomme ich noch für meinen alten roten Scenic, da hätte es mich bald umgehauen. Ich glaube, so 3.000, 4.000 Euro würde ich schon noch kriegen. Nicht? Und dann sagte mir der Verkäufer, naja, 500 Euro mehr ist das Vehikel nicht mehr wert. Der Preis und das Objekt stehen in einem Zusammenhang. Wenn Jesus einen Preis für unser Leben bezahlte, damit wir gerettet werden konnten, dann sagt der Apostel Petrus in Kapitel 1, 18 und 19, wisst oder denkt darüber nach, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, mit so einem billigen Zeug, will er damit sagen, erkauft seid von eurer Schuld und Sünde, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Gott übersieht keine Sünde. Er hat Jesus den Tod schmecken lassen. Karl hat davon gelesen Und deshalb ist das Kreuz auch ein Warnzeichen, mit der Gnade Gottes nicht leichtfertig umzugehen, sondern so zu verfahren damit, wie Petrus in seinem Brief es ausdrückt, gelobt sei Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das Kreuz, ein Warnzeichen. Das Kreuz ist aber auch ein Hoffnungszeichen. Bisher war es ziemlich dunkel, was ich gesagt habe, vielleicht deprimierend und entmutigend. Aber das Kreuz ist ein Hoffnungszeichen. Gott ist gnädig und treu. Gott ist gnädig und treu. Das ist die gute Nachricht und die frohe Botschaft. In einem kurzen Satz fasst das der Apostel Paulus zusammen in Römer 6, Vers 23 und sagt, der Tod ist der Sünde Sold. Aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Heute habe ich eine Predigt im Bibel-TV gehört, meine Frau und ich. Und da sagte Manfred Siebald, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Bei Gott geht es um Vergebung, um Versöhnung. Jesus hat einmal gesagt, ich bin nicht in die Welt gekommen, um sie zu verdammen, sondern um sie zu erretten. Der Mensch, und das ist, so hat mir mal mein früherer Chef gesagt, das erste Werk des Menschen ist Zerstörung. Was macht ein Baby, wenn es eine Zeitung in die Hand kriegt? Unser Karin hat es gemacht. Sie zerreißt die Zeitung in 1000 Fetzen. Alles wird irgendwie vernichtet und zerstört. Das Werk des Menschen ist Zerstörung. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um ewiges Leben zu bringen. Das ist die Gnade Gottes. Sie wird jedem geschenkt, der sie annimmt. Ich habe vor einigen Tagen ein Beispiel gehört, das muss ich euch unbedingt weiter sagen. Das hat mich so fasziniert. Jetzt passt mal genau auf. Es wurde gesagt in diesem Beispiel, dass ein Staatsoberhaupt, ihm wurde ein Begnadigungsgesuch eines Verbrechers zur Genehmigung unter Anführungszeichen vorgelegt. Der Gefängnisaufseher, der ihm dieses Gesuch, dieses Begnadigungsgesuch überreichte, hatte, um ihm die Entscheidung ein bisschen leichter zu machen, an den Rand des Gesuches eine Notiz geschrieben und bei dieser Notiz standen die Worte Gnade unmöglich, / im Gefängnis zu behalten. Der Staatsoberhaupt las dieses Gesuch um Begnadigung des Gefängnis des Verbrechers. Er machte sich seine eigenen Gedanken. Er erkundigte sich nach ihm und all den Dingen, die mit ihm zusammenhingen. Und dann überreichte er dieses Begnadigungsgesuch mit einer kleinen Änderung dieser Notiz wieder zurück an den Gefängnisaufseher. Er hatte den Beistrich nur um ein Wort verschoben. Der Gefängnisaufseher hatte geschrieben, Gnade unmöglich, / im Gefängnis zu behalten. Das Staatsoberhaupt gab das Begnadigungsgesuch zurück mit denselben Worten, die da lauteten, Gnade, / unmöglich im Gefängnis zu behalten. Dieselben Worte, nur ein kleiner Unterschied eines einzigen Striches. Gnade ist möglich, ihr Lieben. Gott vergibt uns unsere Schuld und Sünde. Das ist das Kreuz, das Hoffnungszeichen, dass wir nicht verzagen müssen. Und selbst am Kreuz hat Jesus ja dies noch zum Ausdruck gebracht. Da haben sie ihn verspottet, da haben sie ihn ausgelacht, da hing er zwischen Himmel und Erde. Sie haben sich lustig gemacht über alles, was er getan hat. Und was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz verschiebt auch in deinem Leben den Beistrich zwischen Gnade und Gefängnis. Wenn die Apostel im Neuen Testament in ihren Briefen von dieser Freiheit sprechen, dann höre ich förmlich den Pulsschlag der Freude dahinter. Ihr seid erlöst, ihr seid befreit, ihr seid herausgekommen aus dem Gefängnis der Finsternis. Da war es wirklich finster in diesen Gefängnissen. Und Gott hat euch in das Reich des Lichts, in das Reich seines Sohnes versetzt. Das Kreuz ist auch ein Qualitätszeichen. Warum hat Gott das alles getan? Weil er uns liebt. Das ist das einzige Motiv. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so tüchtig wären, nicht, weil wir so große Leistungen zu vollbringen imstande sind, sondern das ist die Motivation, die treibende Kraft zum Kreuz. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich hoffe, wir haben den Text vorher aus ganzem Herzen gesungen bei dem letzten Lied, wo es heißt, Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Wisst ihr, alle Aktionen Gottes, die er im Laufe der Heilsgeschichte gesetzt hat, waren immer Aktionen der Liebe. Johannes schreibt in seinem Brief, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und deshalb ist letztlich auch das Erkennungszeichen der Christen die Liebe untereinander. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 7, da steht, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr ein großes Gemeindehaus baut, viele Gemeindeglieder seid, viel Opfer in den Opferbeutel einlegt, aber man könnte vieles sagen. Alles wichtig, alles gut, nichts zu kritisieren, sondern daran wird sie erkennen, die Welt, dass ihr Kinder Gottes seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Als Israel einmal zum Volk Gottes berufen wurde, nachzulesen in 5. Mose 7, 6 bis 9, da steht geschrieben, nicht weil ihr das Größte unter den Völkern wärt. Da hätte er die Chinesen berufen müssen, zumindest heute, aus heutiger Sicht, hab ich euch erwählt. Nicht weil ihr die Stärksten seid, nicht weil ihr die Tüchtigsten seid, obwohl Israel auch tüchtig ist, sondern weil ich euch geliebt habe. Und diese Liebe Gottes, ihr Lieben, die kann man wie eine rote Spur durch die Geschichte sehen. Dass es Israel heute wieder gibt, dass das Volk wieder zurückkehrt in ihr Land, dass Gott sie getragen und bewahrt hat, trotz aller geschichtlichen Unbills, das ist nur deshalb geschehen, weil Gott sie liebt und seinen Plan mit ihnen hat. Jesus hat in seiner Lebzeit viel an Worten der Liebe verstreut. Er hat viele Taten der Liebe getan. Und letztlich war auch sein Leiden und Sterben am Kreuz der Ausdruck der Liebe Gottes. Und immer wenn du ein Kreuz siehst, denk daran, Gott liebt dich. Das Kreuz, es ist auch da wie ein Siegeszeichen. Es sagt uns, Gott ist Sieger und Jesus ist Herr. Ja, dort oben in der größten Erniedrigung, das war ja kein Heldentod, den Jesus gestorben ist, sondern letztlich ein Verbrechertod. Selbst in dieser größten Erniedrigung, gerade darin, hat Jesus den größten Sieg errungen. Ich darf hier etwas einstreuen, was mir heute Nachmittag beim Nachdenken über die Predigt noch einmal so deutlich vor Augen stand. Es gibt so viele Kreuze. Ruft mal auf Kreuz und seine Bedeutung auf, wie heißt es, im Internet. Bitte? Google, genau. Google. Folgt mir nicht. Aber bin kein so Internetspezialist. Ruf das mal auf. Eine ganze Latte von Kreuzen habe ich dort gefunden, wie sie im Laufe der Geschichte verwendet wurden. Sogar das Hakenkreuz. Man dachte, das sei das Zeichen des Sieges, das Zeichen des Heils. Und Millionen von Menschen haben sich dahinter gestellt. Und letztlich ist es zu einem Zeichen der Vernichtung und des Todes und des Untergangs geworden. Wie viel anders beim Kreuz von Golgatha. Es ist das Siegeszeichen. Christus ist Herr. Der Apostel Paulus sagt, er hat sich zwar erniedrigt, er hat den Thron beim Vater verlassen, aber Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und vor ihm werden sich mal alle Knie beugen. Nicht vor irgendeinem anderen Herrscher der Weltgeschichte. Und werden bekennen, das, was Jesus Christus, der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Schandpfahl, das Kreuz, ist zum Siegespfahl geworden. Zwar hat, wie schon im ersten Buch Mose beim Sündenfall vorausgesagt, die Schlange ihn in die Ferse gestochen. Aber wenn ein Tier uns in die Ferse sticht, das nicht tödlicher ist wie diese Schlange, dabei hat er ihr den Kopf zertreten. Und im 1. Timotheusbrief und anderen neutestamentlichen Stellen heißt es, er hat dem Tod die Macht genommen. Und der Apostel Paulus stellt die rhetorische Frage, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle oder Teufel, wo ist dein Sieg? Der Tod ist verschlungen, sagt er in 1. Korinther 15, vom Sieg. Und in Kolosser 2, 14 sagt er, er hat den Schuldbrief, der gegen uns stand, ans Kreuz genagelt. Er hat die Mächte der Welt zur Schau gestellt. Das ist doch das Größte, was man tun kann, wenn man einen Feind besiegt hat. Man hat ihn angekettet und hat ihn durch Rom geschleift damals, wie einen räudigen Hund, und hat gesagt, das ist der Feind, den haben wir besiegt. Das hat Christus am Kreuz getan. Er hat, so heißt es im Neuen Testament, die Mächte entkleidet, ihrer Macht, ihrer Hoheit oder ihrer angeblichen Existenz. Und das Letzte, und damit schließe ich, das Kreuz ist ein Rufzeichen. Das Kreuz ist ein Rufzeichen. Jesus hat in Matthäus 28, 11, Vers 28 gesagt, kommt her zu mir, ihr Österreicher, ihr Deutschen, ihr Amerikaner, ihr Franzosen, alle dürfen kommen, die auch. Aber er hat gesagt, kommt her zu mir, alle, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen und von Schuld belastet seid. Ich will euch erquicken. Ist das eine Einladung? Das Kreuz ist ein Rufzeichen. Es ruft uns zu, komm. Es ruft uns zu, kommt alle. Ich bin der Weg. Ich öffne jedem die Tür. Ich bin zwar die einzige Tür. Ich bin der schmale Weg, sagt Jesus, aber auf mir kommt ihr zum Ziel. Ihr seid nicht mehr als sündige Menschen auf dem Abgrund, auf dem breiten Weg unterwegs, sondern ihr dürft ans Ziel, in die Gemeinschaft mit mir kommen. Da ruft er zum Zachäus, komm herunter. Er ruft zum Lazarus, komm heraus. Er ruft zu dem verlorenen Sohn, komm nach Hause. Er wartet als Vater auf uns. Und ganz zum Schluss in der Bibel steht da noch einmal das tolle Wort, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Tür ist offen. Das ist die große Einladung, die uns das Kreuz bietet. Das Kreuz, das Stoppzeichen, das Kreuz, das Warnzeichen, das Kreuz, das Hoffnungszeichen, das Kreuz, das Qualitätszeichen der Liebe Gottes und das Kreuz als Siegeszeichen. Es ruft uns zu, komm, komm zu Jesus Christus. Er will deine Last abnehmen. Und jeder, der zu ihm gekommen ist, oder jeder, der sich zu diesem gekreuzigten und auferstandenen Herr bekennt, der bezeugt auch öffentlich im Mahl des Herrn und in seiner Teilnahme, ja, wie haben wir vorhin gesungen, was hat uns Karl wiederholen lassen? Ich will leben, Herr, mit dir. Und deshalb gilt die Einladung in besonderer Weise auch an diesem Abend allen, die Christus als ihren Herrn angenommen haben. Die singen können, Jesus Christus starb für mich, mein Leben gehört ihm. Und sie wissen, dass die Gemeinde Jesu, der Leib Christi, zusammengehört. Und in diesem Sinn dürfen wir das Mahl des Herrn miteinander feiern. Amen.